Hi und herzlich willkommen zu einer neuen About Flow-Folge. Heute bei mir zu Gast Alexander Stachelhaus, CFO bei Reboots. Reboots ist ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen im Bereich Regenerationstechnologie und hat nicht weniger als den weltbekannten Fußballspieler des FC Barcelona, Pedri, der laut Transfermarkt über 100 Millionen Euro Marktwert hat, als Referenz und Nutzer dieser Technologie. Wie er dazu geworden ist und was die Challenges für ihn als CFO bei Reboot sind, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Super Interview, hat richtig Spaß gemacht und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Alexander, wie geht's dir?
Hi Till, mir geht's gut, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, super. Dankeschön. Was liegt denn diese Woche bei dir auf dem Schreibtisch?
Tatsächlich, diese Woche war es Management Reporting für unseren Investor. Das ist natürlich jetzt aufgrund der Kurzfristigkeit mit dem Dezemberabschluss, der für uns alle meistens oder im Normalfall ausführlicher ausfällt als alle anderen Monatsabschlüsse, in der Terminfristigkeit, auch wie das mit unserem Investor in Absprache ist, immer noch mal ein bisschen umfangreicher im Workload für mich. Dementsprechend muss alles ein bisschen schneller gehen und das hat im Wesentlichen meine Arbeitswoche bestimmt. Genau.
Super. Und wo arbeitest du und wie lange machst du das schon?
Genau. Aktuelle Tätigkeit bin ich CFO von der Velcosan GmbH. Dabei sind wir nicht wirklich unter der Firmierung bekannt, sondern eher über unsere Produktmarken. Das ist einmal die Produktmarke Reboots und einmal die Produktmarke Venenengel. Kurz und knapp, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, sehr, sehr international ausgerichtet, inzwischen im achtstelligen Umsatzbereich angekommen und kontinuierlich am Wachsen. Dementsprechend wird auch meine Arbeit immer umfangreicher und auch das Team um mich herum. Bin jetzt seit knapp 3 Jahren im Unternehmen und genau seit circa einem Jahr als CFO tätig.
Und genau, du sagst gerade, du bist CFO. Was natürlich spannend ist, ist dein Werdegang. Wie bist du zum CFO geworden?
Ja, also tatsächlich hat es erstmal klassisch angefangen, hatte immer schon Zahleninteresse. Ursprünglich wollte ich mal Pilot werden. Das hat sich dann aufgrund meiner schlechten Augen frühzeitig verabschiedet, dieser Traum. Danach habe ich dann das Naheliegende gemacht und habe mein Talent für Zahlen, sage ich mal, und mein Interesse an Wirtschaft und Entrepreneurship, in Studium gemünzt. Habe zuerst in Heilbronn studiert, sehr, sehr spezifisches BWL- und Unternehmensführungsstudium mit Schwerpunkt Controlling und Corporate Finance. Danach habe ich noch ein verkürztes Masterstudium in Frankfurt gemacht, wo ich parallel dann in einer M&A-Gesellschaft oder M&A-Beratung gearbeitet habe für knapp 1,5 Jahre. Das lief parallel zum Masterstudium und im Anschluss bin ich dann zurück in meine Heimat gegangen und habe dann circa 3 Jahre in einem Software-as-a-Service-Unternehmen gearbeitet. Zuerst als Senior Controller, dann hat sich die Stelle als Head of Finance dann nach circa 1,5 Jahren für mich ergeben, die ich dann auch angetreten habe und nach dann wiederum auch circa 1,5 Jahren habe ich dann ein attraktives Jobangebot mit viel Perspektive auch bekommen in dem Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin. Da habe ich auch selber für mich viel Vision reingesteckt, was da wirklich draus werden kann und habe da auch wirklich für mich die nächsten 2 Schritte, sage ich mal, einfach auch antizipiert irgendwo, wissentlich, dass ich da wirklich hinkommen könnte. Und ja, das hat glücklicherweise geklappt, sodass ich, nachdem ich dann dort erst Head of Finance geworden bin, dann seit letztem Jahr im Zuge der Übernahme durch einen Investor von der Gesellschaft dann zum CFO geworden bin, auch auf den Wunsch des Investors hin.
Cool. Und was mich immer interessiert, du sagst ja gerade, dass du studiert hast, BWL. Was war dieser Moment, dass du sagst, ich möchte eigentlich gerne schwerpunktmäßig Richtung Corporate Finance gehen? Also ich weiß meinen Moment noch genau, aber was war bei dir quasi der Moment, wo du sagst, ich möchte mich gerne mehr im Thema Finance spezialisieren? Wo ja dann auch vielleicht manche Sachen wie Marketing oder HR auch erstmal bessere Noten vielleicht manchmal versprechen oder auch ein bisschen spannender klingen. Weißt du das noch?
Ja, es war tatsächlich der Professor selber und die Inhalte seiner Vorlesung, weil ich einfach mir eigentlich immer gedacht habe, du willst niemals für immer in der Buchhaltung, im Accounting, im Treasury arbeiten, sondern du willst eigentlich dabei helfen, ein Unternehmen und dessen Vision wirklich groß zu machen und da auch nicht wirtschaftliche Hindernisse irgendwie aus dem Weg räumen können. Und da war für mich immer dieser Bereich Finance, Fundraising am spannendsten. Und dementsprechend habe ich mich dann auch frühzeitig dafür entschieden, irgendwann mal eine Rolle einzunehmen, wo ich da am ehesten tätig drin bin. Genau.
Ja, spannend. Bei mir war es nämlich so, im zweiten Semester ist dann Rechnungswesen 2 in Münster morgens um 7.30 Uhr mittwochs immer gelehrt wurde, sagte der Professor, jeder zweite von Ihnen wird mal Wirtschaftsprüfer oder landet in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und da dachte ich noch, ne, nie im Leben, das wird bei mir nicht so sein. Und bei mir gab es dann halt auch über praktische Erfahrungen und Gespräche tatsächlich diesen Trigger, dass ich dachte, ich will eigentlich mal in ein feines Bereich gehen. Genau, spannend. Jetzt ist natürlich die Sache, du bist ja CFO, du hast gerade ein bisschen schon skizziert. Wie definierst du denn deine Rolle als CFO und welche Themengebiete steuerst du und koordinierst du?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Tätigkeitsfeld von einem CFO eigentlich relativ weit weg von dem eines reinen Controllers ist. Ja, das heißt, es hat nicht umsonst eine Geschäftsführungsleitungsebene in sich, der Begriff. Das heißt, das kann sich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich darstellen. Für mich sind alle Geschäftsführer eigentlich heutzutage Querschnittsfunktion. Sprich, der eine Geschäftsführer übernimmt einen Teil des Unternehmens in der Führungsebene und der CFO beispielsweise übernimmt eine andere Funktion. Ja, das heißt, neben dem Finance-Apparat ist es eigentlich üblich, dass du auch andere Departments gesamtverantwortlich übernimmst. In meinem Fall ist es jetzt neben Sales und Support vor allem das Thema Business Development und das ganze Thema Einkauf und Operations. Genau, also ich glaube auch du, ich folge dir ja auch schon länger, schreibst ja auch viel darüber, das kann ich eigentlich so bestätigen, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur gut im Unternehmen vernetzt zu sein. Das heißt, du löst dich eigentlich immer mehr vom operativen Tagesgeschäft und tauchst eigentlich so ein bisschen in die Unternehmung mehr ein, um auch ein Gespür für die gesamtheitliche Entwicklung zu bekommen, weil das auch einfach notwendig ist, um ein guter Sparringspartner für deinen Partner, deinen Mitgeschäftsführer sein zu können. Da wächst man rein. Ich denke, das kann man auch nicht lernen. Ich glaube, viele, die in Rollen, wie ich auch angefangen habe beispielsweise, die bleiben da sehr, sehr lange oder wollen auch gar nicht woanders hin. Aber ich glaube, viele sind auch für diese Rolle vom Persönlichkeitsprofil, von der Waldsicht, von der Vogelperspektive auch nicht unbedingt geeignet. Ja, das zeichnet sich aber, glaube ich, auch relativ schnell für einen selber ab.
Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen? Also was sind dann genau diese Charakteristika, die du dann für einen CFO siehst versus ein Nicht-CFO?
Ja, sehe ich vor allem viel in der Persönlichkeit. Wir sprechen ja immer, wenn man jetzt mal mit einer guten Personalerin spricht, dann sagt man, Finanzler sind eigentlich relativ schwer zu heiraten, weil sie sind schon sehr eigen, ja, und ich sag mal, das ist ähnlich wie du eher schwierig auf eine Person im HR zugehst, wenn du weißt, das ist jetzt weniger eine empathische Person beispielsweise, dann öffnet man sich der Person auch nicht zwingend. Ja, wenn man jetzt als CFO tätig sein will und wirklich mal in die Unternehmung eintauchen will, braucht man eigentlich ähnliche Charakterzüge. Ja, man muss Vertrauen schüren, dass wir auch mal auf einem Level sprechen, was für sie angenehm ist, was man nicht dann direkt auf sich und seine Arbeit projiziert, um da auch wirklich an die Informationen zu kommen, die man sich da wünscht, aus dem Gespräch auch rausziehen zu können.
Okay, wie ist deine Abteilung aufgebaut aktuell? Also welche Kolleginnen und Kollegen arbeiten dir zu? Bist du pro Outsourcing von gewissen Funktionen oder eher in-house? Wie bist du da aufgestellt?
Ja, Buchhaltung macht bei uns komplett Steuerberatung. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr spezialisierte E-Commerce-Steuerberatung, so nennt sie sich selber. Die machen auch einen guten Job. Das macht meinen Job auch in vielerlei Hinsicht, gerade mit unserem Wachstum, auch leichter. Ansonsten in-house habe ich im Finance gar nicht so ein großes Team. Das heißt, wir haben da eigentlich nur 1,5 FTE zusätzlich im Finance-Bereich. Das heißt, ich bin selber noch sehr stark im operativen Workload beheimatet. Das ist halt wichtig, dass du dich da entsprechend gut aufstellst. Automatisierung, Tooling, aber ich plane auch den Bereich jetzt sukzessive auszubauen. Aber bisher habe ich im Sparring mit meinem Geschäftspartner eher das Wachstum und die Position, die wir, um nachhaltig wachsen zu können, auch hat ja was mit Budget zu tun, eher in anderen Bereichen gesehen. Aber jetzt so langsam kommen wir in den Nimbus, dass wir auch diesen Bereich dann mal stärken sollten.
Du hast gerade das Thema Tooling angesprochen. Was sind die Tools, mit denen du klassisch arbeitest und die dich im Alltag begleiten?
Ja, Ja, also im Wesentlichen aufsetzen tut eigentlich alles auf dem ERP, was wir nutzen. Das ist jetzt in dem Zuge eigentlich eher eine Multi-Channel-Aggregationsplattform für alle unsere E-Commerce-Transaktionen. Die ist jetzt nicht ideal, also es ist Bilby. Gibt es ziemlich sicher bessere Tools, aber wie wir alle wissen, ist es nicht so einfach, mal kurz das ERP in einem wachstumsorientierten Unternehmen zu wechseln. Dementsprechend bin ich hinsichtlich BI-Tools ein bisschen begrenzt, was schade ist, und nutze dann nur das Mindestmaß. Das heißt, über einen manuellen Workaround arbeite ich vor allem mit Tableau. Das ist ein Tool, mit dem ich arbeite, gerade auch in Verbindung oder im Reporting an unseren Investor. Das ist im Wesentlichen ein Tool im Bereich Business Intelligence, was ich nutze. Teilweise helfe ich mir auch mit Power BI aus. Da hört es dann aber aufgrund von dem ERP-System, was ich eigentlich nicht so schimpfen sollte, aber auch auf. Ansonsten natürlich, Excel ist ein Teil meiner Arbeitsumgebung. Ansonsten arbeite ich für den Cashflow mit Agicap zusammen. Genau. Und für das ganze Thema Ausgabenmanagement und Budgetverwaltung habe ich jetzt lange mit Spendes zusammengearbeitet und bin aktuell dabei, auf Moss umzuziehen. Okay. Das sind so im Wesentlichen die Tools, mit denen ich arbeite.
Und Buchhaltung wird beim Steuerberater in DATEV wahrscheinlich.
Steuerberatung DATEV, genau. Ja.
Klassiker. Sehr gut. Und wenn du jetzt dein Tableau-Dashboard aufgebaut hast, was sind so die Top 3 KPI, die du dir wirklich jeden Tag anschaust und mit denen du arbeitest und nach denen du steuerst?
Ja, das ist im Wesentlichen Lagerreichweite bei uns. Dann ist es Tagesumsatz und Cash Conversion Cycle.
Okay. Genau, du hast ja gerade schon von Tool-Setups gesprochen, von einem ERP-System, habe aber halt trotzdem gehört, dass ihr relativ viele Tools trotzdem noch im Einsatz hat, rund um das ERP-System. Thema Digitalisierung ist, glaube ich, also falsch, aber das Thema Automatisierung im Bereich der Digitalisierung ist, glaube ich, das ein wichtiges Thema. Was hast du da so im Kopf, was hast du für Pläne, wie man da noch weitergehen kann und die Prozesse auch optimieren kann? Bist du aber Trends gestoßen, Tools gestoßen, mit denen man noch bessere Automatisierung vor allem herstellen kann?
Also in unserem Fall sehe ich tatsächlich am meisten Potenzial aktuell in der Automatisierung von der PSP-Abstimmung. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was mich im Rahmen der Monatsabschlüsse aktuell noch sehr, sehr fordert. Auch die Steuerberatung vor allem deswegen auch mich, weil da die Abstimmung mit der Vielzahl an Zahlungsmethoden, die wir haben, an Absatzkanälen, die wir bedienen, nimmt die Komplexität da einfach in einem Umfang zu, wie es die Schnittstelle auch vom Steuerberater teilweise nicht mehr leisten kann. Das heißt, die manuellen Workarounds, um die PSPs da abzustimmen mit den Umsätzen, die werden immer größer. Da bin ich schon länger auf der Suche nach einem Tool, was da Abhilfe schaffen könnte. Ist teilweise auch ein Problem von Shopify, sage ich jetzt einfach mal, über Stripe beispielsweise gibt es da Probleme. Neuerdings ist es so, dass Klarna die Schnittstelle zu Shopify so ein bisschen verloren hat, dass da auch die Einspielung für uns schwieriger geworden ist, diese Transaktionen dann zu matchen. Es würde mich sehr freuen, wenn es da ein Tool gibt, was das besser aggregiert und dann auch besser für den Steuerberater verbuchen lässt, weil das verschlingt schon sehr viel Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Automatisierungsprojekt, was ich mir erhoffe, in naher Zukunft lösen zu können. Was ich wichtig finde, ist, dass alle Mitarbeiter auch außerhalb des Finance aktiv an den ganzen Belegen beteiligt sind. Sprich, Get My Invoice ist beispielsweise ein schönes Tool, aber das ist auch nur so gut, wie es auf die Schnittstelle von Tools, die divers sind, bei uns zugreifen kann. Das heißt, es sollte eigentlich in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters sein, die Ausgaben, die er selber verantwortet, dann auch entsprechend in Belege umzuwandeln und die dann auch entsprechend hochzuladen. Also trotzdem sollte man natürlich alles dafür tun, dass das ganze Thema rund um die Belege halt möglichst optimal automatisiert wird. Ansonsten sehe ich vor allem Automatisierungspotenzial in dem Bereich Liquiditätsmanagement in Verbindung mit einem Ausgabenmanagement-Tool. Das heißt, das hatte ich jetzt auch schon gesehen, dass manche dieser Tools, die man kennt, Spendesk oder auch Moss, Pleo, das ganze Thema Liquiditätsmanagement und ganzheitliche Betrachtung versuchen, in ihr Tool zu integrieren. Das ist ein Weg, wie man es machen könnte. Ich würde mir fast wünschen, dass man da eher Schnittstellen schafft zu anderen Tools, die sich auf dieses Thema Liquiditätsmanagement wirklich dann spezialisiert haben, um auch da einfach ganzheitlicher und aus einer Software heraus halt steuern und arbeiten zu können.
Okay. Super spannende Ansätze, die ich auch immer wieder beobachte. Jetzt hast du ja gesagt, dass du dich dann perspektivisch auch durch bessere Automatisierung natürlich in deinem Bereich ein bisschen aus dem Operativen dann mehr rausziehen möchtest, ne? Und auch du hast ja deine Rolle auch definiert im Verhältnis zum CEO. Was grenzt dich denn dann im Daily Doing sozusagen ab von dem CEO, wenn du diesen strategischen Partner machst? Also wo würdest du dann Schnitt ziehen und sagen, das ist CEO-Sache und das hier ist meine Sache? Und wenn wir uns unterhalten über Entscheidungen und über Ausrichtungen, wo habe ich das letzte Wort und wo der CEO?
Also bei uns gibt es einen ganz, ganz klaren Geschäftsaufteilungsplan zwischen uns. Das heißt, die Bereiche, die ich anfangs benannt habe, die obliegen mir in der finalen Entscheidung. Natürlich würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, wir tauschen uns bei wichtigen Entscheidungen nicht dennoch auch in seinem und in meinem Bereich über die Entscheidung aus. Ja, aber de facto haben wir da ein Gentleman's Agreement, dass die Entscheidungen obliegen dir, die Entscheidungen obliegen mir. Trotzdem tauschen wir und diskutieren wir über jede wichtige Entscheidung in dem einen oder in dem anderen Bereich. Wo ich sage, das ist noch so in gewisser Weise eine Aufgabe des CEOs, das sehe ich in der ganzen Thematik Organisationsaufbau und HR, da ist mein Partner oder CEO bei uns deutlich stärker involviert. Ja, Bewerbungsgespräche, ja, Cultural Fit, Team Fit, Expertise Fit. Beim Thema Expertise führt, ist es natürlich so, dass das natürlich immer der Rolle geschuldet ist, wer da die Expertise bei uns im Unternehmen darstellt. Das heißt, für meine Bereiche gehe ich da ins Expertise für das Interview, für seine Bereiche geht er ins Expertise für das Interview. Und auch da tauschen wir uns dennoch über die Kandidaten dann aus, treffen uns auch meistens gemeinschaftlich mit den Kandidaten dann nochmal in Persona. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, wir sind ja ein Remote-Unternehmen, das ist im Hiring ja auch nochmal einerseits attraktiv, weil man leichter Bewerber kriegt, aber ist natürlich auch wichtig, ja, die Kandidaten dennoch in Person zu treffen, bevor man sich dann dafür entscheidet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist so im Wesentlichen ein Unterschied oder eine Aufgabe, die der CEO noch zusätzlich hat, die sich in gewisser Weise abgrenzt. Und ansonsten sehe ich da eigentlich gar nicht so viele. Also ich hatte es anfangs gesagt, ich sehe das wirklich als Querschnittsfunktion. Ich würde insbesondere in einem ja, in einem Kontext mit einem Investor in einem Unternehmen, dem CFO fast eine höhere strategische Bedeutung im Unternehmen beimessen, als es der CEO tut. Ich sage mal, der CEO hat viele visionäre Gedanken, viele strategische Ansätze, die er einbringt, um das Unternehmen ja, voranzubringen. Aber die reine Exekutive dieser Überlegungen, die meistens auch aus einer Feder stammen, aber da ist halt schon viel auch der CFO involviert und führt das eigentlich dann auch operativ eher aus, weil ja, eine Strategie ist immer schön auf Papier zu bringen, aber wie die sich dann wirklich exekutieren lässt, was dann wirklich in der Operationalisierung dahinter steckt, das fordert den CFO dann meistens deutlich mehr. Gerade wenn es in das ganze Thema ja, Refinanzierungsstruktur oder generell Finanzierungsstruktur des Unternehmens angeht, wenn sich einerseits aus dem Marketing und Business Development schöne Sachen ausgedacht wurden, aber das hattest du auch anfangs gesagt, so gar nicht hinter die Fassade geguckt wird, was da eigentlich finanziell hinten dran steht. Also aktuelles Beispiel bei uns ist beispielsweise, unser Plan ist es, unsere Produkte einfach für den Kunden leichter zu erwerben. Ja, und auch aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage. Ja, natürlich kann man darüber nachdenken, die Kaufschwelle beispielsweise so tief zu senken, dass man ja, möglichst viele Produkte in den Markt drückt. Andererseits hat das dann wieder solche Implikationen auf das Lager, auf die Finanzierung des Lagers, was ohne weitere Finanzierung gar nicht so tragbar wäre. Da wird sich dann so gar nicht ein Kopf drüber gemacht. Dann heißt es dann, können Sie mal bitte durchrechnen, funktioniert das so? Das ist eigentlich so auch die Herausforderung von uns. Also es ist relativ viel ad hoc, was neuerdings auch kommt, wenn man so eine Rolle auch besetzt. Dem muss man bewusst sein, das muss man bewältigen können. Und ansonsten stehe ich eigentlich dazu, dass der CFO in einem investorengeführten Unternehmen eigentlich nochmal eine höhere Bedeutung in der Geschäftsführung hat, zumindest für seine Belange, als dass es der CEO hat. Das sind dann wiederum
Okay.
andere Aspekte, wo er eher auf ihn zugeht als auf mich jetzt beispielsweise. Aber ja, vor allem mit den Stakeholdern hat der CFO eigentlich fast einen höheren Stake für sich als der CEO. Das ist meine persönliche Meinung. Ne?
Okay. Nochmal zum Thema HR und Recruiting und Remote. Das sind so drei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die man aber ganz gut jetzt gerade kombinieren kann. Also A, wie schätzt du das Thema Fachkräftemangel ein? Und B, wie denkst du, dass Remote tatsächlich hilft, da auch also Talent zu bekommen? aber auch langfristig zu halten. Also wie macht ihr das und was ist da grundsätzlich dein Blick drauf?
Ja, also ich bin persönlich der Meinung, dass wenn das Thema Fachkräftemangel kein reales Thema wäre, dafür ist es schon viel zu lange im Gespräch. Das merken wir auch, dass es ja immer schwieriger wird, gutes Personal zu finden. Gerade wenn wir wirklich über Spezialisten sprechen in einzelnen Bereichen. Ich denke mal, wir als E-Commerce-Unternehmen haben vereinzelte Kernkompetenzen, die Spezialisten erfordern. Ja, das ist auch irgendwo ein Jägermarkt. Das heißt, wir alle suchen diese Spezialisten. Dementsprechend ist das dann auch ein Thema des Budgets, weil viele Alternativen sich auch für die Kandidaten aufmachen, wenn sie denn mal auf den Markt kommen. Also das Thema Fachkräftemangel ist auf jeden Fall da. Das sehe ich aber vor allem bei uns in dem Bereich Marketing und Produkt aktuell. Finance kann ein Thema werden, weiß ich jetzt noch nicht, muss ich mir anschauen. Aber generell sehe ich das Thema als sehr, sehr akut aktuell da. Gerade weil es auch in der aktuellen Wirtschaftslage wahrscheinlich, ja, der Gedanke ist mal schneller gefallen, ja, ich wechsle mal das Unternehmen und gehe aus dem sicheren Hafen wieder in eine neue Probezeit rein. Ja, das ist ein Thema und ich glaube, was aber eigentlich fast noch ein größeres Problem für mich ist, ist die Erwartungshaltung von Absolventen, wenn sie ihren ersten Job antreten oder noch relativ wenig Berufserfahrung haben, mit welcher Erwartungshaltung sie auch in die Verhandlungen gehen, was ihre, also ich finde das immer gut, eine Ambition zu haben, aber man sollte auch, das sage ich auch immer selber über mich, wissen, wo man herkommt, was man kann, was man schon geleistet hat und das auch berücksichtigen in seiner Berufswahl und in seiner Anforderung an den nächsten Job. Genau, das kann ich dazu sagen. Remote-Kontext, ich meine, dass das kein Trend mehr ist, das zeigen auch Großkonzerne, die ja in Scharen, sage ich mal, Remote-Work immer mehr ermöglichen. Vom staatlichen Stromversorger, Dienstleister, den kenne ich jetzt hier aus Dortmund, die sind jetzt auch sehr, sehr oft remote. Teilweise so weit, dass sie sagen, du kannst eine Woche zu Hause, eine Woche kommst du ins Office. Früher undenkbar gewesen. Das hilft auch, ne? Also deswegen gehen Leute inzwischen und deswegen kommen Leute aber auch. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Mittel im Hiring, um auch diese Leute, die auf dem Markt sind, dann auch wirklich zu überzeugen von der Belcosan GmbH. Ja, aber das wird spannend sein, wie sich das zukünftig noch entwickelt. Ich denke, da wir Remote schon immer betrieben haben, also von Gründung an, sind wir da auch sehr, sehr gut in dem, was wir den Mitarbeitern auch anbieten. Also ich denke, Remote ist nicht unbedingt bei allen gleich Remote. Gerade im Onboarding kriegen wir da viele lobende Worte, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, dass man auch, wenn man neu ins Unternehmen kommt, einfach auch überzeugt ist, dass das ein richtiges und gesundes Arbeitsumfeld für einen sein kann. Weil ich glaube, viele sagen, boah, ich will jetzt auch unbedingt remote arbeiten, aber sind sich eigentlich gar nicht bewusst, wenn sie aus einem ständigen Büroalltag kommen, dass das auch nicht so einfach auf Dauer ist, da so zu arbeiten, wie man das bislang gemacht hat.
Was sind so, sag ich mal, aber die Probleme im Thema Remote, die ihr erlebt? Also es gibt ja durchaus auch Downsides. Es ist ja nicht alles nur positiv bei Remote.
Nee.
Was siehst du für Probleme manchmal auch in dem Prozess?
Ja, also du hast definitiv recht, wenn du sagst, dass nicht alles rosa-rot ist bei Remote. Wir gehen natürlich auch wahrscheinlich nochmal verstärkt in das Thema Vertrauen, auch Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, ja, wie ist der Input und Output, ne? Kommt die einzelne Person seinen Tätigkeiten nach? Das ist auf jeden Fall, muss kein Downside sein, aber ist auf jeden Fall ein Risiko, was man im Auge haben muss. Das ganze Thema, ja, Kulturentwicklung im Unternehmen. Ich meine, wir sorgen schon dafür, dass wir uns möglichst häufig in Persona sehen, aber es soll halt auch keine, ja, ich nenne es mal unmenschliche Unternehmung werden. Wenn wir mal irgendwie von 40 auf 60 auf 100 Mitarbeiter gehen und sich gefühlt die Hälfte davon nicht einmal gesehen haben, kann das irgendwann zu Problemen führen und da muss man auch viel Zeit, aber auch Geld investieren, dass das eigentlich nicht auftreten sollte. Habe ich bislang den Eindruck bei uns nicht. Wahrscheinlich, weil wir das auch eben so machen, dass wir investieren in diese ganze Thematik, auch Kommunikation. Wie kommunizieren wir miteinander, wenn wir uns ja eher selten in Persona sehen? Also da sehe ich schon auch Vorteile, mal einfach einen Bürotag zu haben oder generell im Büro zu sein, in Persona zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Das machen wir vor allem bei der ganzen Thema Strategieentwicklung. Setzen wir uns immer mit den ganzen Teammates zusammen, dann auch teilweise über 3, 4, 5 Tage in, ja, in einer geschlossenen Umgebung, irgendwo in einem schönen Ort, Wir treffen uns zweimal mit der gesamten Unternehmung, einmal im Ausland und einmal im Inland. Also das ist sehr wichtig, dass die persönliche Komponente dann nicht verloren geht. Ich glaube, wenn das der Fall ist, dann wird es auch schwer, da nachhaltig zu wachsen und ja, eine funktionierende Unternehmung aufzubauen.
Habt ihr denn dann so, also die Gefahr, die ich immer sehe, ist ein bisschen zu sehr ins Micromanagement dann auch abzudriften über Remote, diesen Thema Vertrauensaufbau, was du gerade sagtest, dass man dann mit einem Taskmanagement-Tool, also sei es Asana oder was auch immer, dann halt wirklich jedes To-Do aufschreibt, wer macht was bis wann, macht sicherlich auch manchmal Sinn, aber es ist natürlich dann auch wieder kontra intuitiv zu dem Thema, dass man den Leuten mehr Freiheit gibt, dass man dann halt diese Micro-Tasks letztendlich auch aufschreibt. Also wie handhabt ihr das?
Also wir versuchen, so wenige Calls wie möglich zu halten. Aber wenn wir Calls führen, dann ist es im Wesentlichen für genau diese Themen, die man auch mit so einem Tool wie Asana machen könnte oder Monday. Da geht es einfach darum, sich wirklich zu alignen. Was sind deine Aufgaben? Was beschäftigt dich aktuell? Wo stehst du aktuell vor Hindernissen für deine tägliche Arbeit? Also wir holen uns ja eher mündlich ab als jetzt schriftlich über irgendein Tool. Dokumentation ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns, dass wir wirklich auch dokumentieren, woran wir arbeiten, was wir schaffen. Also ich kann ein Beispiel geben, unser kompletter Strategieprozess läuft über Notion beispielsweise. Wir haben Projektmanagement hinsichtlich zum Beispiel der Produktlaunches, die komplett über Monday eingangs liefen. Inzwischen laufen sie teilweise über Asana, aber dann auch teilweise jetzt wieder über Notion. Aber Calls sind tatsächlich das wichtigste Medium, um eben sich auch gegenseitig abzuholen, was man macht. Weil Mikromanagement, da hatten wir auch schon Berührungspunkte mit. Deswegen sind auch schon Mitarbeiter gegangen, weil es denen eben zu eng war. Das ist aber gar nicht in unserem Interesse, sage ich jetzt einfach mal. Es hat aber dann auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Ne? Wir geben viel Vertrauen als Unternehmung, um diesen Arbeitskontext zu schaffen, erwarten dann aber auch von unseren Mitarbeitern, dass sie uns ja das entsprechend zurückgeben und ihrem Job so nachkommen und den ganzen Pflichten, die wir da auferlegen, dafür, dass sie bei uns arbeiten können, eben auch nachkommen.
Okay. Bei welchem Thema würdest du dir im Finance-Bereich Beratung hinzuziehen? Was sind so Themen, wo du sagst, da brauche ich zusätzliche Unterstützung?
Für mich persönlich?
Für dich persönlich im Finance-Bereich, genau.
Tatsächlich wahrscheinlich noch im ganzen Financial Modeling, weil ich einfach sage, vergleiche zum Beispiel, man kann Kuchen auf verschiedene Arten und Weisen backen. Ne, und der sieht am Ende gleich aus, aber er schmeckt anders. Das sehe ich hier auch ein bisschen. Ja, das heißt, der eine steuert über eine dezidierte Kennzahl, der eine aggregiert einfach verschiedene Profit-Center miteinander. Also man kann Finanzplanung für das gleiche Unternehmen in verschiedenen Arten und Weisen machen, mit ähnlichen Ergebnissen. Aber ich finde es da wichtig, sich auch mal selber zu challengen, und nicht denken, seine Finanzplanung ist die beste oder man kann es nicht noch besser und effizienter machen. Da gibt es viele Experten, da gibt es viele Spezialisten in dem Bereich, die es auch wahrscheinlich schon länger in dem dezidierten Geschäftsmodell machen, wie du es selber gerade in deiner Tätigkeit als CFO machst. Ich denke, da ist Consulting noch für mich am relevantesten. Für mich ist der Steuerberater immer eine Variable, die man beleuchten sollte, wo man auch nicht die Scheu haben sollte, die auch mal auszutauschen, auch wenn das ein ähnlich harter Weg ist, wie ein ERP-System zu wechseln. Aber das kostet im Zweifel nur Zeit und Lebensmühe, wenn das mal nicht funktioniert. Das sind so die zwei Bereiche, wo ich sage, da ist Consulting sehr, sehr wichtig, weil der Steuerberater teilweise auch aus den Zahlen oder aus gewissen Entwicklungen Hilfestellungen leisten kann oder Erwartungen antizipiert, die spätestens irgendwann dann Ad-Hoc-Themen werden. Das sind so für mich die beiden Bereiche, wo ich mir am ehesten Beratung holen würde.
Okay, und das Thema Financial Modeling, das zahlt ja so ein bisschen drauf ein. Wir haben ja gerade so ein bisschen wirtschaftliche, zumindest wird das immer kolportiert in den Medien, schwierige Zeiten. Wie erlebst du das? Wie ist dein Blick auf die wirtschaftliche Lage und was erwartest du jetzt im nächsten Jahr für Herausforderungen?
Ja, also ich glaube, die eigentliche Krise, wir merken sie langsam, aber ich glaube, das wirklich Stramme kommt erst noch. Merken wir in unserem Geschäft jetzt sukzessive auch. Ich denke mal, in 2022 war das jetzt schon nicht mehr Smooth Sailing, aber es war schon deutlich anspruchsvoller noch als in 2021. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das die eigentliche Krise gerade für Konsumgüterindustrie noch kommen wird, also jetzt in unserem Fall E-Commerce, hat man jetzt auch schon in 22 gemerkt, da war es ja eher eine Seitwärtsbewegung, wenn nicht eine Rückwärtsbewegung für viele Marktteilnehmer. Ich glaube, das wird dieses Jahr nochmal stärker aufs Konsumklima schlagen. Genau.
Gut, und wenn du jetzt mal nicht arbeitest, was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Tatsächlich viel unternehmen. Also ich bin viel mit meiner Freundin unterwegs. Sport ist oft nicht nur in meinem Job, sage ich jetzt mal, ein Thema, sondern ich schaue viel Sport, mehr als ich selber ausübe, aber auch da möchten wir sukzessive mehr machen. Ja, aufgrund meiner Stellung im Unternehmen habe ich jetzt tendenziell ein bisschen weniger Urlaub, was eigentlich nicht so sein sollte. Da muss ich auch ein bisschen noch an mir selber arbeiten, auch einfach mal mehr Urlaub zu machen, mehr zu reisen. Ich lese sehr gerne und bilde mich auch fort, weil das auch irgendwo eine Notwendigkeit ist. Da darf man nicht stehen bleiben in dem, was man macht. Deswegen sprechen wir auch heute miteinander. Also Familie ist mir sehr wichtig und viel draußen sein, um einfach einen Kopf frei zu bekommen, weil ich glaube, jeder unserer Wegbegleiter als CFO oder auch was du mit deiner Unternehmung machst, wird wissen, den ganzen Tag auf Zahlen starren, das ist auf Dauer auch nicht gesund und da muss man sich auch gut ablenken.
Top. Das leitet perfekt zu den Abschlussfragen über. Ich habe da 5 Fragen, wo du einfach aus der Hüfte heraus quasi deine Antwort gerne zugibst. Hast du ein Lieblingsbuch?
Ja, tatsächlich. Das ist Leaders Eat Last von Simon Sinek. Ich habe noch nicht so viele Bücher tatsächlich gelesen, aber das war ein Buch, was mir auch gezeigt hat, dass das ganze Thema Führung nicht nur gedacht werden muss, sondern da muss man sich vor allem fortbilden, weil ich glaube, da ist Praxiserfahrung sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, da ist ein Rahmenwerk, in dem man sich bewegt, auch Grundvoraussetzungen, überhaupt Erfahrung sammeln zu können, weil ohne solche Rahmen, ohne so ein Rahmenwerk ist es, glaube ich, schwierig, diese Rolle überhaupt auszuüben, ne, und da auch Führung praktizieren zu können. Deswegen war das für mich nicht aus einem reinen Interesse, sondern einfach aus einem Erfahrungsschatz, den ich aus dem Buch ziehen konnte, so für mich das wichtigste Buch. Und deswegen mein Lieblingsbuch, weil das war das Buch, aus dem ich am meisten gezogen habe.
Hast du einen Lieblingssport und vielleicht auch einen Verein, den du uns nennen möchtest?
Also meine Leidenschaft ist Fußball. Aber ich bin eigentlich, also ich kenne mich eigentlich in sehr, sehr vielen Sportarten sehr gut aus. Deswegen ist mein, gute Freunde im Unternehmen sind bei uns, vor allem die Jungs aus dem Sponsoring bei uns, weil da kann ich auch immer ein guter Sparringspartner sein, was Relevanz in der jeweiligen Sportart mit einzelnen Anfragen und so zu tun hat. Aber Fußball und dann ist es der FC und Bayern München.
Sehr sympathisch, Bayern München, ich habe nicht gehört. Hast du einen Lieblingspodcast?
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ich habe auch zuerst erste FC Köln gesagt.
Ich weiß, der FC, das habe ich wohlwollend mitgenommen.
Schön. Das ist mir wichtig als Rheinländer. Ne?
Ja, sehr gut. Genau, Lieblingspodcast?
Tatsächlich Joe Rogan Experience, aber nicht aus einem, einfach aus dem Sportinteresse, weil ich auch die Gäste sehr, sehr divers finde und das entertaint mich eigentlich immer ganz gut. Hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich da auch mal wirklich von meinem Job wegkomme, wenn ich mir sowas mal anhöre.
Cool. Dein Familienstatus? Hast du ja schon gesagt, ne?
Ja, ledig, aber auf dem besten Weg wahrscheinlich, das demnächst nicht mehr zu sein. Keine Kinder. Noch keine Kinder, aber auch irgendwo voller Bewusstsein, weil ich einfach weiß, so ich spreche immer sehr oft von den besten 5, 6 Jahren meiner Karriere jetzt demnächst, weil ich einfach sage, jetzt mit 38, jetzt nochmal, wenn man jetzt nicht schon auf dem Rollenprofil irgendwie agiert, sich da jetzt auch hinarbeiten zu wollen, dafür nochmal ein Unternehmen zu wechseln, ist wahrscheinlich mit Familie und Kind schwieriger, als es jetzt noch für mich ist. Deswegen spreche ich immer gerne von den besten 5, 6 Jahren meiner Karriere oder für meine Karriere und dementsprechend schon in Begleitung, aber noch nicht in kleiner Begleitung.
Okay. Und eine letzte philosophische Frage an den Finanzler. Haus mieten oder kaufen?
Kaufen.
Super. Alexander, ich danke dir für das echt coole, ausführliche Gespräch und auch danke für deine persönlichen Einblicke. freue mich, dass wir dann bald nochmal ins Gespräch gehen. Danke dir, mach's gut.
Vielen Dank dir, Till. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
So, das war's wieder für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere uns doch gerne auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl und lass uns eine gute Bewertung da. Mein Name ist Till Buttermann und ich bin Co-Founder bei CFGO. Bei CFGO ist es unsere Mission, CEOs und CFOs bei der Lösung von Herausforderungen im Finance-Bereich zu unterstützen. Von CFO as a Service über Interimsmanagement bis hin zu individuellen Consulting-Projekten unterstützen mein Team und ich dich gerne. Du findest mich ganz einfach bei LinkedIn oder unter www.cfgo.de, also gesprochen Cäsar Friedrich Gustav Otto.de. Übrigens, wir wollen weiter wachsen. Wenn du jemanden kennst oder gegebenenfalls selber interessiert bist, unsere Mission zu unterstützen, freue ich mich sehr über deine Nachricht. Viele weitere Infos zu unseren Karrieremöglichkeiten findest du auch auf unserer Website. So, und jetzt, ciao und bis zum nächsten Mal. Thank you.